BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, das war ein Sommer in München. Meine Güte, ein Höhepunkt hat den anderen gejagt. Erst haben wir die EM gehabt, dann die Konzerte der Weltstars, Taylor Swift, Adele, Coldplay. Großveranstaltungen, die zigtausende von Menschen nach München geholt haben. Und da ist ja ehrlich gesagt natürlich auch relativ viel Geld im Spiel. Was macht das mit so einer Stadt? Wer profitiert davon und lässt sich sowas vielleicht wiederholen? Darüber sprechen wir heute mit unserem heutigen Gast, mit dem Münchner Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mal bei uns im Studio sind.
Wir freuen uns. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir müssen natürlich ganz zu Beginn unserer Sendung das thematisieren, was uns alle an diesem Wochenende beschäftigt hat. Und ich vermute, Ihr Wochenende war kein besonders ruhiges. Stichwort Solingen.
Also ich hätte es mir auch in der Tat ruhiger vorgestellt. Es war, wie erwartet, nicht ruhig. Viele Anfragen, natürlich begründete Anfragen. Solingen ist ein furchtbares Ereignis, vor allem für die, die dort leider gestorben sind. Und wir wollen nicht, dass es sich wiederholt. Das ist, glaube ich, ein gemeinsamer Nenner, auf dem wir alle stehen. Und natürlich stellt man sich selbst auch die Frage, was können wir auf der Wiesn verbessern? Jetzt bin ich zwar Jurist und komme auch ein bisschen aus dem Bereich mit Straftaten, aber ganz anderer Natur. Und deswegen fragen wir da lieber auch die Polizei dazu. Mhm. Wir haben grundsätzlich das Szenario Messerattacke, Attacke mit langen Kurzwaffen schon im Sicherheitskonzept drin. Wenn ich sage, mir ist es natürlich vor allem die Polizei, die uns dort nicht nur hilft, sondern die garantiert, dass auf der Wiesn es sicher ist. Dafür auch einen herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Das ist für die Einsatzkräfte alles andere als einfach. Wir haben aber auch unsere privaten Ordner, die der Stadt München, natürlich auch die in den Wiesenzelten, sind ja auch private Sicherheitsdienste. Und da werden wir sicherlich auch noch einmal ein bisschen nachschärfen. Der berühmte Hirschfänger, den man ja so gerne in der Lederhosenstecke hat, den gibt es ja in der originalen Variante mit der Messerschneide. Der ist schon immer verboten gewesen. Es ist ein gefährlicher Gegenstand und den darf man auf die Wiesn nicht mitnehmen. Da werden wir sicherlich genau drauf schauen, dass der nicht kommt.
Habe die Ehre heute mit dem Münchner Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner. Ja, als Wirtschaftsreferenten in dieser Eigenschaft haben wir ihn eigentlich heute eingeladen. Jetzt müssen wir aber auf seinen als Wiesnchef mal kurz mit ihm sprechen, nämlich über das Thema Solingen. Dieser furchtbare Anschlag mit Toten und Verletzten, steht natürlich sofort immer die Angst im Raum, oh mei, Oktoberfest steht vor der Tür, was machen wir denn? Reicht das Sicherheitskonzept aus? Muss man nachschärfen? Erzählen Sie ein bisschen, was haben Sie da so besprochen und erlebt am Wochenende?
Also das Wochenende, das habe ich ja schon gesagt, war alles andere als ruhig. Wir haben ja auch gerade noch in München die großen Konzerte von Adele. Auch ein Szenario, das sehr mit der Wiesn vergleichbar ist. Und natürlich ist die Frage aufgekommen, sind wir darauf vorbereitet, was in Solingen passiert ist? Und das will ich voranstellen. Ja, die Konzepte, die wir haben, sowohl für Großveranstaltungen, die Polizei auch mitmacht, die sind schon darauf ausgerichtet, dass Attentäter mit Langwaffen, mit Messern sich tatsächlich auch dort betätigen, will ich es einmal nennen. Ich glaube, dass die Wiesn, und das will ich auch voranstellen, immer ein sicheres Fest war und es auch bleiben wird. Man wird immer Lücken finden und man wird immer ein Restrisiko haben. Das hat man aber im öffentlichen Raum generell. Und deswegen will ich auch klar sagen, in München ist es immer noch wirklich ein sicherer Platz, um zu sein. Auf der Wiesn werden wir uns natürlich jetzt anlässlich Solingen auch Gedanken machen, wie wir die vor allem privaten Ordner, die in den Zelten und ja auch für uns als Stadt München auf dem Geländedienst tun, vor allem die Taschenkontrollen, die am Eingang stattfinden, dass wir die auch noch fokussieren, die Ordner auch darauf hinweisen, gegebenenfalls auch das Personal intensivieren. Aber das wollen wir nicht alleine tun. Ich bin jetzt kein Experte für Platzsicherheit und Messerattacken, sondern das tun wir natürlich zusammen mit der Polizei, dass wir dieses Sicherheitskonzept nachschärfen. Und die Besucherinnen und Besucher, die dürfen sich ganz sicher sein, wir tun das maximal Mögliche. Und bisher war die Wiesn sehr friedlich und ich glaube, jeder hat erkannt, dass die Wiesn ein Ort des Gemeinsamen ist und des Miteinanders ist. Ich hoffe, dass das auch jedem klar ist und wir werden alles dafür tun, dass es das auch in zur Zukunft bleibt.
Da gibt es eine aktuelle Meldung heute dazu von Innenminister Joachim Herrmann. Er hat gesagt, die Sicherheitssituation bei dem Fest, wie es jetzt in Solingen war, das ist nicht vergleichbar mit regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen, wie eben zum Beispiel dem München Oktoberfest. Weil da, wo sich solche Veranstaltungen wiederholen, da hat man ja schon sehr gute und sehr große Sicherheitskonzepte, die weitgehend, soweit als möglich, eben ausgereift sind. Und sagt, und es war ein Einzelfest, ein Einzelevent, wo man vielleicht auch den Aufwand ein bisschen geringer hält als jetzt bei so einer großen Veranstaltung. So hat er das jetzt eingenordet heute.
Da hat er vollkommen recht. Die Wiesn findet das 189. Mal dieses Jahr statt. Das heißt, wir haben schon ein paar Mal üben können, was das Sicherheitskonzept angeht. Und Messe auf der Wiesn ist wirklich nichts Neues. Bisher haben wir von diesem Sicherheitskonzept in diesem Hinblick keinen Gebrauch machen müssen. Das ist gut so. Es wird auch so bleiben. Deswegen muss man schon Feste, die eben wie die Wiesn sehr durchgetaktet sind, präzise Sicherheitskonzepte haben, die wir jedes Jahr, jeden Tag auch wieder aktualisieren. Wir haben jeden Tag Lagebesprechungen, wir haben jeden Tag auf der Wiesn natürlich auch aktuellen Anlass folgend Besprechungen und reagieren drauf, was an Sicherheitslagen besteht. Tiefer will ich jetzt auch gar nicht reingehen, weil sonst offenbart man Dinge, die vielleicht auch von falscher Seite falsch verwendet werden können. Aber die Besucherinnen und Besucher, und das will ich damit zum Ausdruck bringen, die dürfen sich sicher sein, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter und wir werden das sehr genau zum Anlass nehmen, mit der Polizei diese Sicherheitskonzepte auch zu schärfen, die über Jahrzehnte, über Jahrhunderte entwickelt worden sind auf der Wiesn und die, sage ich mal, weit davon entfernt sind, was es offensichtlich in Solingen an vielleicht auch fehlendem Sicherheitskonzept gegeben hat. Da kann ich jetzt nur drüber orakeln, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass so jemand bei uns schon auch auf dem Platz aufgefallen wird. Wir haben auf dem Platz Kameras, 50 Stück, die den Platz auflösen, in den Zelten Kameras. Also wenn sich da jemand auffällig bewegt, wenn da jemand jetzt haben wir dabei ertappt wird, dass er bestimmte Handbewegungen macht, dann sieht man das auch und da wird auch darauf reagiert.
Und da sitzen also wirklich auch permanent, sobald die Veranstaltung losgeht, in der Früh, wenn es geöffnet wird, bis abends, sitzen da Menschen, die das alles wirklich im Blick haben.
Ja, natürlich. Also wir haben natürlich, jetzt haben wir öfter auch einmal das Problem, ganz einfache Auseinandersetzungen, Tätigkeiten, die einfach schlicht und ergreifend passieren, wenn so viele Menschen aufeinander sind, auf einem engen Raum. Und wir haben das nicht nur zum Präventiven, sondern auch natürlich zum Repressiven, zum Dokumentieren, was ist wo passiert, wer war es. Und deswegen ist dieses Gelände, glaube ich, der sicherste Platz in der ganzen Bundesrepublik während der Wiesn, weil mehr Kameraüberwachung kann es gar nicht haben. Ich will es einfach auch ein bisschen runterzoomen. So schlimm Solingen war und ist und so sehr meine Gedanken bei den drei Opfern sind, die dort ihr Leben haben lassen müssen, so wenig habe ich Anlass dafür zu befürchten, dass sowas auf der Wiesn passiert, weil es einfach ein ganz anderes Setting ist.
Man muss vielleicht schon trotzdem immer wieder mal erwähnen, dass es die absolute Sicherheit im öffentlichen Raum halt einfach nicht gibt.
Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Dem kann man auch überhaupt nichts hinzufügen. Nee. Das kann genauso gut sein, dass einer irgendwie am Steuer zusammenbricht, weil er einen Herzinfarkt hat und mit seinem Auto irgendwo reinfährt. Wir kennen das gleiche Szenario wie Solingen irgendwo in der Stadt haben, bei ganz anderen Anlässen, Sportveranstaltungen. Wichtig ist, dass man darauf reagiert. Da kann man jetzt eine lange Diskussion über Innenpolitik führen. Die Nachrichten haben sie schon so ein bisschen angeregt. Das tun wir jetzt nicht. Das sollen andere, die dafür zuständig sind. Ich habe mir erwiesen und auf der Wiesn schaue ich, dass sicher ist und sicher bleibt, auch in der Zukunft, auch vor allem für dieses Jahr. Und das sehe ich jetzt in erster Linie mal als meine Aufgabe.
Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten extrem mit der Polizei, logischerweise zusammen. Und Sie haben aber auch diese privaten Sicherheitsdienste in den Zelten angesprochen. Haben Sie da irgendeinen Einfluss oder ein Augenmerk drauf, dass, was kommen da für Leute, wie werden die geschult, sind die ausgebildet? Können Sie da Einfluss drauf nehmen?
Die Qualifikation der Ordner auf der Wiesn ist ja auch etwas, was uns das Gesetz vorschreibt. Das können wir jetzt nicht beliebig aussuchen. Das ist das Kreisverwaltungsreferat, das auch dafür zuständig ist. Und natürlich als Veranstalter werden wir mit den Zelten, mit den Wirten sprechen, dass sie ihre Sicherheitskräfte, die zäunen die ja und die weisen die auch an, dass sie die darauf sensibilisieren. Das ist im ureigensten Interesse aller Teilnehmer auf der Wiesn, egal ob es jetzt die Beschicker sind, also die Wirte und die Schausteller oder ob es jetzt die Besucher sind, dass man aufeinander aufpasst, dass man auch ein bisschen aufeinander Acht gibt und vor allem, dass man natürlich die Ordner schult. Wenn sie schon da sind, dann sollten die auch ein Auge drauf haben, wo sich was zusammenbraut, was jetzt nicht wirklich gewollt ist. Ich will von der Panik runter, die da jetzt gemacht wird, weg von der Panik hin zu einem sachgetriebenen darüber sprechen und diskutieren, was ist der richtige Weg, nicht innenpolitisch, das ist an anderer Stelle, sondern auf der Wiesn. Und da bin ich mir absolut sicher, das haben wir auch in der Vergangenheit immer schon gehabt, dass da die Polizei in München unser absolut richtiger Ansprechpartner ist. Ganz viele Einsatzkräfte, denen ich an der Stelle auch einen Dank sagen möchte, dass sie auf der Wiesn Dienst tun. Das ist ja ohnehin in München schon nicht einfach. die Wohnsituation und vieles anderes. Aber auf der Wiesn ist es echt eine große Belastung, eine körperliche Belastung, eine psychische Belastung. Und das tut die Polizei in wirklich famoser Weise. Und deswegen ein Dank an die. Und wir haben bis jetzt ganz viele Situationen auf der Wiesn gut in den Griff bekommen. Dank der Sicherheitsdienste, vor allem aber dank der Polizei. Und das sei an der Stelle auch einmal gesagt.
Dann lassen wir jetzt aber das Thema Solingen erst einmal ein bisschen ruhen. Für die nächste Stunde werden wir uns noch über die Wiesn unterhalten. Das Thema, weswegen wir Sie eigentlich ganz gerne heute zu Gast haben und mit Ihnen ein bisschen besprechen wollten, ist dieser wahnsinnige Sommer, den München quasi heuer erlebt hat. Ein Rekord, oder? So etwas hat es, glaube ich, noch nie gegeben. So viele Leute auf einmal hintereinander, immer wieder Großveranstaltung, Großkonzert mit so vielen Gästen. Das war doch wahrscheinlich für den Wirtschaftsreferenten ein einziger Traum, oder?
Das ist jetzt eine wunderschöne Anmoderation. Dankeschön dafür. Ja, es war wirklich ein Traum, der real geworden ist, so muss man es ja richtigerweise formulieren. Ich habe mir immer vorgestellt, dass der August, der ja touristisch jetzt in München ein bisschen ruhiger ist eher, dass dieser August belebt wird. Und zwar auf eine Weise, die jetzt auch keine Subventionen oder Zuschüsse kostet. Wir haben ja letztes Jahr die European Championships gehabt, die waren super, aber die haben natürlich auch eine ganze Stange Geld gekostet. Die EM, ja, war jetzt auch nicht ganz umsonst, war aber völlig richtig, dass wir sie da gehabt haben, das will ich an der Stelle auch sagen. Und gerade im August, da ist immer so ein Loch drin.
Und dann haben wir gedacht, in den Urlaub und als Städtetourist geht man nicht ausgerechnet oft im Hochsommer wohin, klar, da will man auch ein bisschen schwimmen gehen eher.
Jetzt kannten sie schon fast bei uns im Haus anfangen, das war nämlich genau der Gedanke, weil Städte wie Paris, wie London, wie Rom haben natürlich so viele ganz offensichtliche Attraktionen, dass man da gerne hinfahrt. Und irgendwann denkt, jetzt machen wir in München, das ja weithin nicht so bekannt ist als Städtereisedestination und wir wenig Geld zum Bewerben haben von München, von der alten Pinakothek zum Beispiel, dem Haus der Kunst, die Staatsoper. Wir haben so viele Dinge, da tat es locker rentieren, dass man nach München allein schon deswegen fährt. Und dann war die Möglichkeit da, die Messe zu nutzen. Das haben wir ja 22 schon gemacht. Da hat es ganz schön viel Ärger und neideutsche Shitstorms gegeben, ja, weil es erstens kalt war und dann hat es geringt und so. Also aus meiner Sicht alles Kleinigkeiten gewesen. Aber dieses Mal mit Adele haben wir, glaube ich, wirklich etwas hingestellt, was diesen Sommer nicht nur zu einem ganz besonderen künstlerischen Sommer gemacht hat. Sie ist ja nun wirklich eine Stimme, die man vielleicht noch mit Whitney Houston vergleichen kann. Ich habe jetzt mit Philipp geredet aus der Kulturszene. Mhm. Vor allem, es wird ein Licht, ein Fokus auf München als Kulturstadt geworfen. Und das ist etwas, was international Beachtung findet. Der Unterschied ist nämlich, zu einer Tournee von einem Künstler, da heißt es immer dann die Eras-Tournee oder die sonst was Tournee. Und in dem Fall war es halt Adele in Munich. Und damit war das Wort München.
War drin. Es war da.
Nicht nur drin. Wir kriegen ja immer die Media-Clippings, ja, auch vom Veranstalter, wo wir überall genannt werden. Wir haben in knapp 100 Ländern Nennungen dieser Tournee, besser gesagt der Residency, so nennt sich es ja neudeutsch in München, nur in München. Und da wird natürlich dann jetzt einmal von Nordamerika über Südamerika, Asien über München berichtet, über Adele in München. Ja, und natürlich ist der Gast, der nach München für diese Konzerte kommt, ein ausgabefreudiger Gast. Das wissen wir aus all unseren Untersuchungen. Und es ist ein Gast, der natürlich auch in München dann ja umeinander läuft, Geld ausgibt. Das ist schön für einen Wirtschaftsreferenten, der aber vor allem auch München in die Welt transportiert. Gab es ja so ein paar ikonische Bilder, Taylor Swift, der Berg.
Der Olympiaberg, ja, voll, hast ja kein Handtuch mehr hinlegen dürfen.
Der ist ja sehr viral gegangen, der Olympiaberg.
Das war toll, ja.
Oder Chris Martin im Eisbach oder Jimmy Fallon, der dann am Tegernsee irgendwie verloren gegangen ist. Das waren so Dinge, die auf München hinweisen. Und das ist natürlich die Aufgabe des Wirtschaftsreferenten, auch den Tourismus zu fördern. Und wenn ich kein Geld habe, dann muss ich halt kreativ um die Ecken denken. Und das war eine der Ideen. Und ich bin den beiden Veranstaltern, dem Klaus Leutgeb und dem Marek Lieberberg, von Herzen dankbar, dass sie München dann letztendlich ausgewählt hat. Es war nämlich nicht so, dass wir außer Konkurrenz standen. Da hat es andere Städte gegeben, die hätten viel Geld dafür gezahlt und auch subventioniert. Wir haben immer gesagt, wir tun das nicht, sondern wir wollen sie haben und wir haben die beste Infrastruktur, wir haben den besten Standort, den besten Flughafen für die Menschen, die von weit weg kommen. Und dann ist es uns gelungen.
Warum hat München dieses Rennen um zum Beispiel eben diesen Super-Event mit Adele eigentlich gewonnen? Warum?
Es ist letztendlich, auch neudeutsch formuliert, immer People-Business. Es geht immer darum, dass du mit den Leuten, die das entscheiden, redest. Das hat mich 1,5 Jahre Aufwand und Zeit gekostet, diese Gespräche zu führen. Da gibt es viele Ups und dann gibt es wieder die Downs, auch jetzt neudeutsch von mir nicht vereinfacht gesagt. Frustration muss man dann auch auffangen. Und das hilft überhaupt nichts, wenn du dann eine E-Mail schreibst, sondern dann musst du mit den Menschen sprechen. Es sind ganz viele Einzelgespräche, wo wieder irgendwas nicht klappt, was so genehmigungstechnisch schwierig ist, wo irgendwas nicht klappt, wo man sagt, naja, eine andere Stadt hat aber diesen und jenen roten Teppich ausgebreitet. Ich will da nicht vorher aus dem Nähkästchen raus erzählen, aber es war schon entscheidend, dass ich mich darum kümmert habe. Wenn man sich nicht darum kümmert, dann mal kommt es oder kommt es nicht. Aber wenn man sich darum kümmert, das ist wie Akquise. Also das ist eine stinknormale, ich will es unbedingt haben und tue alles dafür, dass ich von den Dingen, die wir können, überzeuge. Darum ist es ja gegangen. Wir können ja alles das. Wir haben Großveranstaltungen, wir sprachen gerade über die Wiesn. Wir können Europameisterschaften. Wir haben ein Messegelände, das die Bauma kann. 6, 7, 800.000 Besuchern in 6 Tagen. Wir haben ein perfektes ÖPNV-System. Ja, das ist manchmal voll und viele sind in der Früh bei der Arbeit zerquetscht in der U-Bahn. Aber es ist im Grunde genommen ein wirklich gutes System. Wir haben ein riesen Freigelände auf der Messe draußen. Also die Zutaten, die Infrastruktur, die ist ja da. Und das war eine der Grundideen, diese Infrastruktur gerade im August in einem touristisch schwachen Monat nutzbar zu machen und diese Infrastruktur zu verwenden. Und das haben wir eben 19 einmal uns ausgedacht und haben es dann mit dem damaligen Messechef, mit dem Klaus Dittrich, auch besprochen. Dann haben wir es jetzt weiter besprochen, nachdem der Klaus Dittrich ja in Trente gegangen ist, mit dem Stefan Rummel und dem Dr. Pfeiffer, mit den aktuellen Geschäftsführern. Und 22 haben wir schon mal ausprobiert, 23 war auch ein guter Durchlauf und jetzt 24 mit Adele ist natürlich wirklich eine Krönung. Ich habe mit so viel Leuten geredet und das war wirklich interessant, die aus dem künstlerischen Bereich kommen, die selber teilweise in Bands mitspielen, in bekannten Bands mitspielen, die alle gesagt haben, ja, mei, da schaue ich heute mal vorbei. Und wenn sie dann aus dem Konzert rausgegangen sind und gesagt, ich habe mir vorher erwartet, aber das hätte ich mir nie erwartet.
Ah ja, da, ich glaube, wir haben ja viele von uns haben bestimmt da die Bilder gesehen, auch wenn sie jetzt nicht im Konzert waren, wie sie da hoch, also hydraulisch hochgefahren werden. Auf einmal steht diese schöne Frau da in diesem schönen Kleid und hello, it's me und wuh. Das war schon ein bisschen Gänsehaut, wie man so schön sagt immer.
Also ich glaube, die richtige Gänsehaut kommt natürlich, wenn du diese Dimensionen siehst, wenn du diesen riesen LCD-Schirm siehst, wenn du vor allem die Stimme hörst. Und das ist auch was, was ganz anders als bei Tourneen ist. Die Akustik ist ja ganz besondere, glasklar. Und dieser Eindruck, dieser insgesamte Eindruck, auch die Show, sie, wie sie auch tatsächlich das Publikum anspricht. Sie ist ja keine Künstlerin, die einfach nur die Show abzieht, sondern sie interagiert ja mit dem Publikum. Das ist tatsächlich ein Gesamtpaket, das all die Stimmen, die ich aus der Künstlerszene gehabt habe, gesagt haben, wow, das hätte ich nicht gemeint. Ein paar haben wirklich Tränen in die Augen gehabt und haben gesagt, das war jetzt ein ganz besonderes Erlebnis. Und das transportieren viele Menschen natürlich in der Welt. Wird natürlich auch darüber gesprochen, auch in den einschlägigen Popmagazinen, ob das eine Strategie der Zukunft ist, diese Residencies, wie sie es ja auch in Las Vegas gehabt hat. Da bin ich glücklich über die Diskussion. München,
oh ja, ja, ja,
würde
ja
sich anbieten.
Wollen wir gleich nachher nochmal vertiefen. Ich würde gerne, glauben Sie denn nicht auch, dass eventuell die zentrale Lage innerhalb Europas da wirklich auch ausschlaggebend war, dass man gesagt hat, München passt, die aus den osteuropäischen Ländern kommen es gut hin, aus dem Süden Italien kommen es gut hin, Frankreich kommen es gut hin. Also ich sage mal, in London hätte das so nicht stattfinden können. Da wäre es wahrscheinlich für viele Fans ganz schwierig geworden mit der Anreise. Und da lag München natürlich auch ein bisschen zentral in der Mitte.
Also ich habe gestern erst dann gehabt, aus dem Business, der gute Konzerte veranstaltet, der hat gesagt, er war lange in London, er hat sowas in London nie gesehen. Weder im Hyde Park noch in Wembley. Also so eine Show hat er noch nie gesehen gehabt. Warum? Weil die Infrastruktur natürlich eine ganz besondere ist. Klar, London hat auch einen tollen Flughafen, braucht man gar nicht drüber, tolle Flughäfen. Aber München ist natürlich im Herzen Europas mit einem wahnsinnig guten Flughafen, der viele internationale Direktverbindungen hat. Wir haben eine perfekte Infrastruktur, vor allem was die Hotellerie angeht, zu Preisen, die deutlich anders sind als in Paris und in London. Man hat es jetzt gerade auch bei Olympia wieder gesehen, was man da alles aufgerufen hat an Preisen. Und selbst wenn der ein oder andere hier sagt, das ist teuer, das war im internationalen Vergleich immer noch sehr, sehr preiswert, nicht günstig, sondern preiswert. Und ich glaube, dass all diese Dinge zusammen, und so war es auch in der Kommunikation mit dem Management der Künstlerin, den Ausschlag dafür gegeben haben, dass man eben München als zentralen Ort in Europa, der perfekt angebunden ist, der europäisch perfekt angebunden ist, aber auch international erreichbar ist und der vor allem die Infrastruktur hat, genommen hat. Ich kenne keine Stadt in Europa, die 7,2 Millionen Besucher in 16 Tagen an- und abtransportieren kann, die darin geübt ist, mit großen Menschenmengen umzugehen. Da ist die Wiesn einfach der Übungsplatz gewesen über 188 Durchführungsjahre hinweg. Und auch das hat natürlich den Ausschlag dafür gegeben, zu sagen, bei den anderen, da wird es versprochen, aber da wissen wir nicht, ob es hier geht. In München ist es einfach geübte Praxis, das Zusammenspiel aus Behörden, aus Polizei, aus Feuerwehr, aber natürlich auch dieses Miteinander in der Stadtgesellschaft. Das Dank gilt natürlich, oder der Dank gilt natürlich auch denjenigen, die darunter, jetzt sage ich mal, nicht leiden, aber vielleicht die ein paar Einschränkungen hinnehmen haben müssen. Die, die auf der Messe draußen wohnen, in den umliegenden Gemeinden, die am Abend vielleicht einmal ein paar Gesangsfetzen noch mitgekriegt haben. Vielleicht sind es keine Adele-Fans und haben es nicht gut gefunden. vielleicht waren es beim Grillen ein bisschen beeinträchtigt. Es hört aber um 10 Uhr auf oder kurz nach 10 Uhr meistens. Und das ist etwas, was natürlich auch viel zur Akzeptanz beiträgt. Trotzdem möchte ich auch denen, die was mitgekriegt haben, was nicht mitkriegen wollen, ein Dankeschön sagen dafür, dass sie es mitmachen.
Dass sie es ausgehalten haben.
München, glaube ich, hat bei aller Abwägung dafür und dagegen schon bis jetzt wahnsinnig davor profitiert, dass sie da war. Und die Details, glaube ich, die machen wir im nächsten Block.
Ein August war das, wie München noch keinen erlebt hat, sagt auch der Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Es hat ja nicht nur München profitiert davon. Die sind ja bestimmt auch ins Umland ausgewichen, die vielen zigtausend Konzertbesucher.
Ja, den Jimmy Fallon, ganz bekannter amerikanischer Talker, den hat es an Tegernsee verschlagen. Da wollte er ein bisschen Auszeit machen. Und das ist kein Einzelfall gewesen. Wenn man sich so mit den Leuten unterhalten hat auf dem Konzertplatz, hat man ganz vieles an Sprachengewirr gehört. Und wenn man dann gesagt hat, warum seid ihr eigentlich in München, dann war die Antwort immer wieder Adele als zugkräftigste Act, aber natürlich auch bei der Gelegenheit. Kommen wir mal zu Coldplay, Taylor Swift, Justin Timberlake, schauen alle die Stars, die sich eigentlich jetzt im August in München die Klinke in die Hand gegeben haben. Und das heißt natürlich nicht nur, dass aus aller Herren Länder die Leute gekommen sind, sondern dass die auch transportieren, was sie in München erlebt haben. Wie schön München und natürlich auch das Umland ist. Früher sind einmal kurz nach Wien gefahren oder haben sie mal in Österreich in Innsbruck umgeschaut oder das bayerische Oberland erkundet. Niederbayern waren auch voll, die jetzt im bayerischen Wald umgeschaut haben, habe ich auch mit ein paar geredet. Also es hat eigentlich das gebracht, was ich damit verbinden wollte, dass München ja nicht ein Solitär ist, der jetzt da irgendwo so isoliert steht, sondern dass wir mit der Metropolregion, mit dem Umland eins sind und dass man bei uns ganz viel machen kann, außerhalb der Stadt München, was echt schön ist.
Ich glaube, das von der Unterkünfte her, da war doch bestimmt auch das Umland, also die sind doch bestimmt zum Beispiel nach Augsburg, könnte ich mir vorstellen, weil man da auch die Zugverbindung dann so gut hat, sind doch viele auch ausgewichen, in Anführungszeichen, weil es hier vielleicht schon voll war oder weil sie gesagt haben, na, da ist nur ein bisschen günstiger vielleicht, da sind doch bestimmt Rückmeldungen an euch gekommen.
Sieb's. Hauptsächlich aus Oberbayern gemerkt, wo die Gemeinden und ja, vor allem natürlich auch die touristischen Gemeinden, Tegernsee allen voran, Starnberg, klar davon profitiert haben, dass die Leute gesagt haben, da ist es ein bisschen billiger als in der Stadt und wir können gleichzeitig Ausflüge damit verbinden. Garmisch war auch ein großer Hotspot, das kennen viele Amerikaner noch, weil da immer noch dieses American Forces Recreation Center ist. Und die wissen, dass Garmisch natürlich ein geiler Platz ist, Zugspitze, Berg, Seen, und die sind natürlich gerne auch in der oberbayerischen Ecke unterwegs gewesen. Da haben wir auch schon die Rückmeldung, dass die Hotels gut gebucht waren. Wir haben es mal in Zahlen gefasst.
Oh ja, ich wollte gerade sagen, ob wir mal ein paar Zahlen plastisch untermauern können, das, was wir gerade reden.
Das ist jetzt alles noch nicht endgültig, weil es läuft ja gerade noch und natürlich laufen Zahlen immer nach. Aber wir rechnen ungefähr mit 750.000 Konzertbesuchern, die allein den touristisch bedingten Umsatz, das heißt außerhalb der Ticketpreise, bringen von 528 Millionen.
528 Millionen?
Ja, wir waren früher mal mit 800.000 ausgegangen, aber dann haben sie es ein bisschen zusammendampft, was die verfügbaren Plätze angeht. Da sind 320 Millionen aufs Gastgewerbe, ungefähr 115 Millionen auf den Einzelhandel und so 85 Millionen im Bereich der Dienstleistungen, also das heißt Taxifahren und.
Mal zum Friseur gehen?
Ja, kann man. Ja, da, kann natürlich. Man. Darf mir jetzt auch nicht schon, aber das habe ich noch vor mir die Woche. Das ist natürlich schon einmal ein Geld. Das sind jetzt keine hohlen Zahlen, die wir uns da so ausdenken, sondern das ist aus den vergangenen Konzerten. Wir sehen ja eben die Peaks auch in der Auslastung von den Hotelbetten und aus dem Deutschen Institut für Touristik auch die Zahlen, die wir daraus abgeleitet haben. Wir haben konkret jetzt auch in der Rückmeldung 34% mehr Auslastung als im bisherigen Jahresdurchschnitt in den Hotels. Wir haben Zimmerraten.
34%, das ist auch gewaltig.
Ja, vor allem für den August ist halt einfach auch schön. Wir haben 74% mehr Zimmerrate und vor allem das Wichtigste für die Hotels natürlich, die Erlöse sind gestiegen um 123%. Und das ist schon mal eine echte Ansage.
Und das war ja nach Corona einfach so wahnsinnig wichtig, weil immer noch, da hing immer noch diese schwarze Wolke hing ja über Hotellerie und Gastronomie einfach immer noch.
Und wenn wir über Hotellerie und Gastronomie sprechen, dann muss man auch dazu sagen, dahinter stehen ja Leute. Also da gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja nicht irgendwie ein Abstraktum, wo man jetzt einfach näher geht vom Empfang bis letztendlich zum Restaurant. Die Leute, die dort sauber machen, das sind alles Arbeitsplätze, die natürlich dann erzeugt werden. Und wir haben schon in den vergangenen Jahren immer so ein Bergdiagramm gehabt, wo man immer die Peaks sieht, wo in München was los ist. Da sind natürlich die Messen auch dabei. Bauma war immer ein ganz großer Peak. Und wir haben es letztes Jahr und vorletztes Jahr schon gesehen, vor allem 22 anlässlich der Konzerte, wie die Erlöse hochgegangen sind. Das Ganze verprobt man dann mit dem, was Mastercard und viele andere digitale Zahlungsanbieter uns an Zahlen zuliefern. Die Mobilfunker sind auch immer eine gute Quelle. Die haben wir beide auch auf der Wiesn immer.
Die Brauereien.
Ja, die Brauereien sind, glaube ich, auch nicht schlecht gefahren. Die Schotten haben ja bei der EEM gesagt, wir saufen München.
Haben sie nicht geschafft.
Das haben sie in zwei Wirtschaften haben sie jetzt tatsächlich geschafft, aber das waren jetzt auch keine reinen Bierwirtschaften. Die sind jetzt eher so die Bier aus dem Tragelwirtschaften gewesen. Aber ich finde es einfach schön, dass diese Gastlichkeit in München und das Lebensgefühl, das wir in dieser Stadt haben, dass sich das auch international verbreitet. Wir brauchen Touristen. Ich weiß, dass das immer ein Konflikt ist zwischen die Münchner und die Münchner sagen, jetzt lass einmal Ruhe, jetzt ist schon genug los, wir brauchen nicht noch mehr. Ich verstehe das total. Man muss aber auch sehen, und das ist die andere Seite der Medaille, die man immer abwägen muss, was brauchen wir an Touristen in München, damit wir die Infrastruktur der heutigen Kinder, damit wir die Einnahmen kriegen. Das gilt vor allem natürlich in der Gastronomie, weil allein mit den Münchnerinnen und Münchner kann man diese Vielzahl auch in der Breite vom Drei-Sterne-Restaurant bis zur Borzenunter nicht erhalten. Und es ist wichtig, dass die Touristen ein zusätzliches Geld daherbringen, dass die Wirte leben können. Und die Wirte sind echt jetzt wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen nicht auf Rosen gebettet. Personalkosten steigen, Energiekosten steigen, die Ware wird teurer. Und beim Gast kannst du nicht alles weitergeben, weil irgendwann sagt der Gast, ah, nein, jetzt gehe ich lieber in den Supermarkt und koche mir daheim was, als dass ich ins Wirtshaus nicht gehe. Und die Wirtshauskultur in München ist eine schöne Kultur. Und zwar völlig wurscht, ob es jetzt eine Biermarkenwirtschaft ist, jetzt wollte ich schon Augustiner sagen, aber sag's natürlich nicht, oder ob es jetzt irgendeine andere, sag ich mal, höherpreisigere Luxus-Restaurant irgendwas ist. Da findet jeder Topf seinen Deckel und jeder geht hier, wo er will. Und das ist einfach schön. Das müssen wir da halten. Dazu brauchen wir Touristen. Und deswegen sage ich auch die Münchner und Münchner, die dann eine volle U-Bahn einmal aushalten haben müssen, ein Dankeschön dafür, dass sie diese Touristen in München immer wieder sehr, sehr anständig behandeln, nett mit denen umgehen und dass wir eine Stadt sind, die die Touristen willkommen heißt. Der Dank dafür heißt viele, viele schöne Postings in den sozialen Medien. Der Dank dafür ist auch, dass die Leute wieder gern zum Oktoberfest kommen und damit verdienen wir einfach nicht nur unser Geld. Und das ist das Wichtigste. Wir haben auch einen ganz anderen Effekt. Und das ist der Werbeeffekt für München. München ist eine Stadt mit ganz starker Wirtschaft. Wir haben viele internationale Unternehmen und da wirft natürlich so eine Konzertreihe schon ein Licht auch auf die Stadt München, nicht nur als Kulturstandort, da haben wir schon drüber geredet, sondern auch als Wirtschaftsstandort. Da ist München plötzlich in aller Munde. Unsere Technische Universität, die Ludwig-Maximilians, die Hochschule München und viele weitere private Hochschulen, 140.000 Studenten, Top-Arbeitgeber, wir haben Apple, wir haben die großen IBMs, Amazon Web Service, Microsoft, das sind ja alles internationale Arbeitgeber. Und da wird dann plötzlich darüber geredet, bei euch in München, so heißt es in Nordamerika, dann, da ist doch Konzertsommer. Und das ist natürlich wunderbar, weil das auch auf die Qualität des Standorts München Licht wirft.
Klar.
Die Positionierung als Austragungsort, das ist vielleicht so das Stichwort, wo man einfach sagen muss, wir verbinden diese Darstellung von Organisationsfähigkeit, auch von Nachhaltigkeit, das gehört auch dazu. Es hat ja am Anfang einmal die Mülldiskussion gegeben. Wir haben überall Mehrweg, wir essen nicht von Papptellern oder Ähnlichem. Das ist etwas, was auch ein großer Unterschied ist. Ja, es gibt Plastikbecher, das finde ich jetzt bei Konzerten noch hinnehmbar, aber auf der Wiesn zum Beispiel, da trinken wir nur aus Glas und nicht aus Plastik. Und das ist sowas, das unterscheidet München auch von, in der Qualität von vielen anderen Standorten. Du musst einfach alles aus dem Pappteller mit der Pappgabi und
Also, aber du kannst ja den Plastikbecher auch so bepfanden, dass es sich schon lohnt, den wirklich auch abzugeben und nicht einfach irgendwo hinzuschmeißen.
Ja, die meisten nehmen dann mit, weil die meisten Popkonzerte mit, ja, haben ja dann einen Becher mit Logo und ja, Tour drauf. Und die meisten sagen, für die 2, 3, 4, 5 Euro, was
stell
da dran drauf ist,
stelle ich mir jetzt nicht an und gebe ihn zurück.
Dann nehme ich ihn mit heim und ich weiß nicht, wie viele Becher ich schon bei mir im Schrank liegen habe. Wo ich mir gedacht habe, das Pfand ist mir jetzt wurscht, da möchte ich ja Andenken haben. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, München ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität, aber auch mit hoher Qualität in all den touristischen Belangen. Und das darstellen zu können, ohne dass Steuergeld kostet. Und so, dass wir am Ende des Tages mehr Steuereinnahmen in München haben, womit wir uns alle das leisten können, vom sozialen Bereich übers Wohnen, über den ÖPNV auszugeben, was wir in einer doch jetzt einmal haushalterisch eher schwierigen Zeit, da gehört natürlich der Tourismus dazu. Und dieses Thema, wie geht man um mit den Ressourcen, Müll, Wasser, Energiemanagement, wie geht man um auch mit Menschen, Transport, ÖPNV, das ist etwas, da schauen schon früh aus dem Ausland echt mit Erstaunen hin und sagen, boah,
die haben das geregelt.
Das läuft bei euch aber echt sauber durch. Und die Wertschätzung der Stadt, das ist das, was ich damit verbunden habe und das ist, glaube ich, echt eingetreten.
Jetzt kommt aber die Königsfrage, lässt sich sowas wiederholen?
Also meine Amtszeit ist ja vermutlich begrenzt. Ich weiß nicht, wie die Wahlen jetzt nun ausgehen, aber es gibt eine andere Mehrheit im Rathaus, die mich nicht stützen. Ja, tut, nehmen wir es mal so. Das tun wurde, ist immer blöd, aber da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Und das ist ja ein Geschäft, ich habe es vorhin gesagt, das ist People-Business. Da musst du einfach dranbleiben und da musst du mit den Leuten reden. Das heißt, meine Zeit ist begrenzt, sowas wieder zu organisieren. Ich versuche jetzt mal mein Bestes fürs nächste Jahr, da schon was vorzumachen. Ende Februar bin ich ja erst einmal draußen, dann geht es mit dem Wahlkampf los. Aber bis zum Ende Februar werde ich alles dran setzen, dass wir im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, vielleicht sowas wiederholen. Und jetzt habe ich schon viel zu viel drüber geredet. Deswegen, ich habe immer gesagt, ich mache, ich rede nicht, sondern lasst euch überraschen. Mir macht das Spaß, mir macht das unheimliche Freude, sowas zu konstruieren. Ich finde gerade so Live-Konzertformate irre gut, im Kleinen wie im Großen. Es tut München gut und ich habe viele, viele positive Rückmeldungen, die natürlich dann auch gut tun. Weil es auch viel Prügel, ich habe auch viel Prügel einstecken müssen dafür. Gerade 22, 23 war es kaum recht und so weiter. Aber das ist schon ein Antrieb, auch, dass man weitermacht. Und deswegen. Ja, also ich schaue jetzt positiv ins nächste Jahr, in den nächsten Sommer. Ich glaube, da kommt noch was.
Ja, es ist noch nicht ganz durch, aber die großen Veranstalter, die jetzt eben, Sie haben ja zwei Namen da genannt, die jetzt da waren und mehr oder weniger das alles so mit durchgezogen haben, die sind zufrieden?
Ja, also auch da, wo ich jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen reden, aber jetzt sagen wir mal, wegen am Gate sind sie jetzt nicht gekommen dieses Jahr. Also das kann man vielleicht jetzt mal so in der Abstraktheit sagen. Und sowohl der Klaus Leutgeber als auch der Marek Lieberberg mit der Live Nation haben das jetzt auch einmal gesehen als eine Demonstration desjenigen, wie man es machen kann und was man machen kann.
Vielleicht auch, was die Zukunft ist.
So eine Residency, was die Zukunft ist. Und ich fand es eine echt starke Präsentation. Ohne den Klaus Leutgeber war's nie dazu gekommen. Der hat die Idee gehabt, das war der Godfather sozusagen des Ganzen. Der Marek Lieberberg hat die ganze Kraft von der Live Nation mit reingebracht und das ist etwas, was man, also aus meiner Sicht als Wirtschaftsreferent, unbedingt wiederholen muss, weil es einfach viel gebracht hat. Ich hoffe, dass die zwei auch zu überzeugen sind, da arbeite ich noch dran, aber ich glaube, es schaut gar nicht so schlecht aus.
Musik.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und mit Clemens Baumgärtner, der Münchner Wiesenchef und Wirtschaftsreferent, ist heute bei uns zu Gast. In der ersten Stunde unserer Sendung haben wir uns ein bisschen unterhalten, was dieser wahnsinnige Konzertsommer tatsächlich, ja, man kann es ganz offen sagen, für ein Geld auch in die Kassen von vielen Menschen hier in München gespült hat und dass die das alle dringend brauchen, ob das die Gastronomie ist, ob das der Einzelhandel ist, ob das die Hotellerie ist und dass München sehr, sehr, sehr davon profitiert hat. Und jetzt redet man natürlich noch ein bisschen über die Wiesn, weil da geht es ja auch bald los und da wollen wir natürlich wissen, wo steht man denn gerade und natürlich müssen wir vielleicht auch die ganze Aufregung im Herzkasperlzelt nur ein bisschen thematisieren. Also da geht uns das Gesprächsthema nicht aus. Also in 3,5 Wochen geht es ja schon wieder los mit der Wiesn, kann man sich gar nicht vorstellen. Wo stehen wir denn gerade, Herr Baumgärtner? Lauft's?
Wo stehen wir denn gerade? Das ist eine gute Frage. Mhm. Es steht schon ziemlich früh auf der Wiesn. Wenn man da so vorbeifährt am Bavariaring, dann meint man eigentlich, es geht jetzt gleich los, weil die großen Zelte schon da sind. Ja, der Fünferlooping ist noch nicht ganz aufgebaut, das Riesenrad steht noch nicht. Das sind einmal so die Ikonen der Wiesn, die sind jetzt noch nicht da. Aber die Zelte, wenn man die ja als Ikonen bezeichnet, die stehen ja schon nach äußerer Gestalt. Aber innen ist schon noch ganz schön viel zum Tor. Der Boden muss verlegt werden, die Dekoration muss sich, die Kirche muss angeschlossen werden, oder überhaupt erst einmal geliefert werden. Also es ist schon noch ganz schön viel zum Tor. Jetzt kommen dann die Mittelbetriebe, Mittelzelte, wenn man es so haben will. Ja, und dann kommen die großen Schausteller, dann kommen die kleinen Schausteller. Und ganz zuletzt sind unsere städtischen Stände dran. Die werden dann so um den 7., 8., 9. September vergeben. Das sind die Wurstzimmern, die Getränkeverkäufer, die Andenkenverkäufer, die haben am wenigsten Aufwand, das Standl zum Errichten, am wenigsten Technik auch dahinter, Anschlüsse, große, schwere Geräte haben die nicht. Und so ist es ein geübtes und ein gekonntes Miteinander. Das ist mir wichtig auf dem Platz, dass wir erfahrene Leute haben, die auch wissen, wie man miteinander umgeht und wie man es macht. 80% von den Mitarbeitern, die auf der Wiesn mal gearbeitet haben, kommen meistens wieder. Das ist vor allem beim Aufbau natürlich gut, weil da kann man echt viel falsch machen.
Oh ja, das glaube ich schon. Aber es ist doch sicher immer so, dass man am Tag vorher nur denkt, das schaffen wir nie mehr. Und das schaffen wir nie mehr. Das muss nur da wird gekommen, da wird gebaut, da wird gemacht, da wird vielleicht auch mal geschrien oder wie auch immer. Und dann geht's doch.
Auf der Wiesn haben wir den großen Vorteil, dass wir Parkplätze haben. Das heißt, Handwerker kommen auch, weil sie wissen, wo sie eine Autoschale hinstellen können. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt einmal eine Woche vor der TÜV-Abnahme siehst, das wird jetzt vereng, dann gibt es Nachtschichten, dann werden zusätzliche Handwerker hergezogen. Und bis jetzt hat es immer noch geklappt, weil natürlich keiner sich das nachsagen lassen will, dass er am Tag des Anstichs nicht offen hat. Wir haben das ja gehabt letztes Jahr zum Beispiel bei der Zugspitzbahn, ein Ersatzteil gefehlt hat, was einfach nicht starten haben können, was echt verständlich ist. Das schaut natürlich schon blöd aus, auch für uns als Veranstalter, also für die Stadt, wenn da ein Fahrgeschäft ist, das einfach nicht fährt. Weil da denkt sich auch jeder, sag ich mal, was ist mit denen los? Und deswegen ist für uns so wichtig, dass wir auf der Wiesn dieses Aufbauen sehr gekonnt miteinander machen, dass wirklich solche, sag ich mal, Ersatzteilprobleme frühzeitig erkannt werden, dass wir erfahrene Beschicker haben, die wissen, wenn sie mal ein Jahr nicht stehen, dann ist das auch für die Bepunktung nicht vorteilhaft, weil natürlich mir schon genau hinschauen, ist das jetzt fremdverschuldet oder unverschuldet oder ist es eigenverschuldet. Und
eigenverschuldet ist dann blöd, gell?
Ja, das ist halt für uns blöd, weil da ist ein Platz einfach frei und die Leute können weniger machen. Und die Wiesn lebt ja davor, dass man nicht den ganzen Tag im Bierzelt hockt, sondern dass man mal hinausgeht, Fahrgeschäft fährt oder was weiß ich, mit dem Luftfahrer schießt oder zum Schichteln reingeht oder auf der alten Wiesn einmal die Fahrgeschäfte fährt. Das ist jetzt eher so meine Abteilung, ein bisschen langsamer. Ich war noch nie in meinem Leben im Fünferlooping, denn das wäre ja nie schaffen. Für mich ist das Riesenradl wirklich das Maximum. Wilde Maus bin ich ab und an gefahren, da war es mir ja noch schon ganz anders. Also das sind aber alles Fahrgeschäfte, die natürlich die Wiesn ausmachen. Und so Hochkettenflieger, da ab und an traue ich mich auch nicht. Das weiß ich noch, wie meine erste Wiesn war, der Hochkettenflieger, Presserundgang war. Und das geheißen, gell, sie fahren jetzt schon mit Herr Baumgärtner. Da habe ich mir gedacht, scheiße, da kannst du jetzt nicht nachsagen, weil das schaut jetzt dann auch blöd aus vor der Presse. Da habe ich schon ganz schön geschwitzt oben. Aber mittlerweile bin ich es jetzt gewohnt, das ist jetzt einmal ein Nervenkitzel.
Wenn Sie mal an Ihre wirkliche Grenze kommen wollen, dann fahren Sie mal ein Kettenkarussell. Und das muss gar nicht das Hohe sein, das langt schon das Normale. Fahren Sie mal rückwärts.
Oh, Witzwack.
Das ist so ein Unterschied, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt, aber ich bin da rausgetaumelt und habe gedacht, na, nie wieder in meinem Leben überhaupt also, in ein Kettenkarussell. Es macht einen Unterschied aus, weil der Körper das ganz schlecht wegpackt, wenn du gegen die Flugrichtung quasi da rumgeschleudert wirst. Eieiei. Aber gut.
Ehe das gesagt, das ist ein Morgendrahtseil.
Aber ja,
das
schon.
Das hole ich mir lieber am Mandelstand oder bei den glasierten Früchten, ob das Morgendrahtseil, das ist mir dann ehrlich gesagt lieber als rückwärts.
Also Sie machen jetzt noch keine Kontrollgänge, die kommen noch dann, oder?
Ja, man muss auch da der Wahrheit die Ehre geben, die Kontrollgänge sind ja hauptsächlich diejenigen vom TÜV. Mhm. Die schauen mit dem technischen Auge drauf, nicht bloß in die Zeit, sondern natürlich vor allem die Fahrgeschäfte auch, dass da jede Schrauben sitzt und dass da jedes Gleis richtig verlegt ist. Bei mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass man jetzt sagen wir, so ein bisschen die Ordnung beibehält, aber das machen natürlich nicht ich den ganzen Tag, sondern das machen meine Kolleginnen und Kollegen auf der Wiesn, die wirklich jetzt halt echt hohe Arbeitsbelastung haben. Aber weil es personaltechnisch bei uns ziemlich eng geworden ist mit Weggängen wegen Verrentung, aber auch im Mutterschutz, ohne Nachbesetzung, da ist echt eine hohe Arbeitsbelastung da. Das ist viel Arbeit, was die Leute da draußen machen. Das ist jetzt auch nicht so ganz ohne, weil natürlich die Schausteller schon alle auch, oder die Beschicker generell, jetzt sage ich mal, so ein starkes Selbstbewusstsein haben. Und da musst du manchmal schon mit deutlichen Worten sagen, Spezi, so geht das nicht. Das muss einfach miteinander geordnet sein und da kann sich jetzt keiner allein durchsetzen, sondern es ist immer ein Miteinander.
Also ich glaube, man darf überhaupt nicht ein bisschen zimperlich sein, oder? Man muss schon freundliche, aber klare Worte sprechen, formulieren wir es so.
Ja, das hab ich zu Beginn meiner Amtszeit mitgekriegt, dass das einmal ganz gut ist, wenn du auch klare Sprache beherrscht, weil das nicht bloß auf der Wiesn, aber vor allem auch auf der Wiesn manchmal einfach auch vonnöten ist. Das ist nicht besser gemeint, sondern das ist einfach im Ordnungssinne gemeint, dass dann wirklich am 21. September dieses Jahr auch alles steht.
Mhm. Wir wollen uns gleich ein bisschen unterhalten über Standl aufstellen, beziehungsweise über dieses Beschicken. Also Sie haben diese Punkte schon angesprochen, dass jemand Punkte abzukriegt sozusagen oder keine Punkte kriegt, wenn aus Eigenverschulden oder Fremdverschulden bei seinem Stand oder Fahrgeschäft irgendwas nicht funktioniert. Und das müssen wir uns gleich einmal näher anschauen. Clemens Baumgärtner heute bei uns zu Gast, seines Zeichens als Wirtschaftsreferent der Stadt München, natürlich auch der Wiesnchef. Und Sie haben uns vorhin gerade erzählt, wenn irgendwas nicht klappt, wie zum Beispiel leider letztes Jahr, dass dann die Zugspitzbahn mal eine ganze Zeit lang nicht fahren konnte, dann schaut man da schon genau hin, weil das gibt dann keine Punkte oder kostet Punkte. Vielleicht können wir dieses Bewertungssystem mal wieder ansprechen und transparent machen. Nach welchen Kriterien, weil jeder will auf die Wiesn, nicht nur die Fahrgeschäfte oder die Mandelverkäufer, natürlich auch die Zelte, die Wirte, jeder will hin, der Platz ist beschränkt. Wie geht man denn vor, nach welchen Kriterien sagt man, du kriegst einen Zuschlag und du kriegst heuer keinen, wie zum Beispiel das Herzkasperlzelt?
Also die Wiesn ist ein Bewerbungsverfahren. Die Wiesn ist ja ein städtisches Fest und damit unterliegen wir dem öffentlichen Recht. Wir haben jedes Jahr alle Betriebe mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, Brauereizelte und Schützenfestzelte, ausgeschriebene Stände, Beschicker. Und jedes Jahr muss man sie neu bewerben. Und damit das auch transparent und klar ist, kann auch jeder bei uns auf der Homepage einsehen, haben wir insgesamt, ich glaube, es sind 14 Kategorien an Bepunktungskategorien. Das geht von persönlicher Zuverlässigkeit aus den Erfahrungen der Volksfeste über die Zuverlässigkeit konkret auf dem Platz bei uns, Vertragsdurchführung, hat man das gemacht, was gesagt worden ist. Das geht natürlich über die Ausstattung des Fahrgeschäfts, also wie attraktiv ist es. Das geht auch über die Frage der Ökologie, also schütt man das Wasser aus der Spülmaschine weg oder tut man es nur durch die Toiletten durchlaufen lassen, jetzt als einfach greifbares Beispiel. Und so gibt es in 14 Kategorien insgesamt Punkte zu holen. Und jeder Beschicker sagt natürlich, was er kann und was er leistet und warum er diese Punkte erfüllt. Und da gibt es ja nicht null oder volle Punktzahl, sondern da gibt es natürlich eine große Abstufung. Und ein Guter hat dann für jede Kategorie 11 Punkte, ein Schlechter hat halt vielleicht nur 6 Punkte und ein ganz Schlechter hat halt nur 1 Punkt und ein ganz, ganz Schlechter hat 0 Punkte. Und so werden die Punkte addiert und dann ist das wie in der Schule. Dann gibt es halt, sage ich mal, von 1 bis 3,9 hast du halt bestanden und ab 4 bis unten hast du nicht bestanden. Und die 4 ist bei uns jetzt keine abstrakte Zahl, sondern ist einfach die Größe des Platzes. Das heißt, wie viele Fahrgeschäfte darf man, wie viele Zelte darf man. Und das wiederum ist eine Entscheidung, die der Stadtrat grundsätzlich getroffen hat. Also wie viel von welchen Kategorien soll draußen stehen. Wenn wir da was verändern, dann gehen wir das auch immer in den Stadtrat rein. Aber diese Grundannahme, dass man jetzt nach Belieben quasi da zulässt und ablehnt, wenn man will, völliger Krampf, sondern es ist ein nachprüfbares Verfahren. Wir haben ja jedes Jahr wieder Klagen, die sagen, es ist die Bewertung falsch gelaufen oder es ist zu wenig Punkte für das eine oder andere vergeben worden. Und schon aus dem Grund machen wir dieses Bepunktungsverfahren extrem transparent. Da schauen mindestens zwei Augenpaare drüber, bei den kritischen Dingen meistens auch vier und dann ab und an nochmal die juristische Abteilung bei uns, damit wir einfach sicher sind für den Fall einer Klage, dass wir die auch gewinnen.
Und das gibt, kommt jetzt, schon, also es gibt ja, es kommen Klagen.
Da gibt es ganz viele Klagen. Also da meinen viele dann, sie seien ungerecht behandelt worden, was völlig in Ordnung ist. Und dann schaut das Verwaltungsgericht halt drüber im Klagewege und dann haben sie zumindest in der Vergangenheit, in meiner Vergangenheit, immer festgestellt, dass wir Recht gehabt haben. Das ist auch wichtig, damit man es nach außen kommunizieren kann, dass wir da nicht nach gut dünken oder wen kennt man jetzt besonders oder kennt man gar nicht, Plätze vergeben, sondern dass das einfach ein Verfahren des Wettbewerbs ist, der Bessere gewinnt und nichts anderes ist. Also es gibt keine Erbhöfe.
Genau, da haben wir jetzt ja gerade den aktuellen Fall, der auch sehr emotional aufgeladen und diskutiert wurde, nämlich das Herz-Kasperl-Zelt. Warum haben die verloren und der andere gewonnen?
Ist mir nicht ganz verborgen geblieben. Da haben sie auch über mich viel Schmutz ausgekübelt. Der Baumgärtner darf dann auch gut dünken, ein künstlerisches Zelt rausschmeißen und. Nein, es stimmt einfach nicht. So wie ich es gesagt habe, auch dieses Zelt unterliegt dem Wettbewerb und auch dieses Zelt wird bepunktet. Und wenn sich halt auf dieses Zelt, weil ja die Zelte auf der Alten Wiesn eine eigene Kategorie sind, auch andere bewerben, die halt mehr Punkte für sich sammeln können, ja, dann gewinnen die halt. In der Vergangenheit war es oft so, dass diese Zeltkategorie eben nur einen Bewerber hatte und der Bewerber dann halt auch gestanden ist. Dieses Mal haben sich mehrere darauf beworben und der Pippi Bachmeier hat halt in dem Fall einfach weniger Punkte gekriegt. Das ist ja mittlerweile auch alles presseöffentlich, deswegen kann man ein bisschen auch über die Bepunktung reden, weil es alles schon wieder durchgestochen worden ist, was mir zwar jetzt stinkt, aber was nun mal so ist. Ich will einfach nur dem Narrativ entgegenwirken, wir hätten da irgendjemand von der Wiesn rausgeschmissen, der sich wirklich verdient gemacht hat, vor allem um die alte Wiesn verdient gemacht hat, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie den historischen Markenkern des Oktoberfestes einfach weiter tradiert und überliefert. Und vor allem ist mir auch wichtig, dass das Thema Volksmusik im breitesten Sinne auf der Wiesn auch einen festen Anker hat. Vor allem auf der alten Wiesn einen festen Anker hat. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, der Bessere ist des guten Feind. Und in dem Fall war halt der andere wird besser. Was ich aber auch dazu sagen möchte, und das ist mir ganz wichtig, die Künstlerinnen und Künstler, die vorher im Herz-Kasperl gespielt haben, die können ja jetzt auch in der Bandl-Kramerei spielen. Also es ist nicht so, dass jetzt das ein Verbot gibt, wer da früher das gespielt hat, der darf jetzt beim anderen nicht spielen. Da hat es ganz früh auch Irritationen gegeben und früher so Falschmeldungen und jetzt findet der oder die Künstlerin nicht mehr statt. Ich finde das schade, weil natürlich ist doch klar, dass ja jeder Wirt völlig offen ist für die Künstlerinnen und Künstler, die bei sich im Zelt spielen. Der Winfried Freimacht, die kulturelle Regie, da das einmal so nennen, der wird das sicherlich auch gut machen. Und am Ende des Tages war es auch so, dass auch dieses Zelt in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren, die Vergabe dieses Zelt, kontrolliert worden ist. Und es ist festgestellt worden, auch vom Gericht, dass wir alles richtig gemacht haben.
Haben wir auch darüber berichtet.
Und das ist das, wo ich einfach sage, mir ist das wichtig, dass das vor allem bei den Hörerinnen und Hörern, jetzt gerade von BR Heimat, weil es ja ein sehr affines Publikum ist, dass das einfach auch klar wird, ich kann da nicht aus, ich kann nicht einfach ein Wettbewerbsverfahren für ungültig erklären nach Gutdünken, sondern ich muss das machen, was Recht und Gesetz und vor allem die Ausschreibungsbedingungen mir vorschreiben. Und ich glaube, dass das jetzt auch transparent geworden ist, wie das tatsächlich gelaufen ist.
Vor allem, es ist heuer so gelaufen, es kann im nächsten Jahr wieder anders sein.
Nächstes Jahr kann es genauso gut wieder umgekehrt sein. Es müssen sich halt die Beteiligten, die das gewinnen wollen, einfach darum bemühen, dass sie die Kategorien bestmöglichst erfüllen. Darum geht's. Und das ist ein Katalog, der nicht umsonst vom Stadtrat aufgestellt worden ist. Und ich bin mir sicher, wenn sie die Aufregung jetzt einmal gelegt hat und man dieses Zelt anschaut und vor allem die Künstlerinnen und Künstlerinnen anschaut, dann wird sich die Aufregung auch wieder nach unten bewegen. Das war ja auch bei anderen Zelten auf der Wiesn schon so. Die Bräurosel war ja auch ganz groß drin. Da war zuerst die Musikkapelle 1 da, die also um Gottes Willen alles falsch gemacht hat. Und dann sollte die weg. Und dann hat es geheißen, um Gottes Willen, wenn die weg ist, dann ist auch wieder alles falsch. Und also da gibt es natürlich auch sagen wir, viele Emotionen und Devisen. Es ist halt ein idealer.
Hat jeder was zum Mitreden?
Ja, es ist ein idealer Nährboden, um generell grundsätzliche Themen einmal zu besprechen. Und ich sehe das mittlerweile auch schon mit sehr, sehr viel Ruhe. Mir ärgert es bloß, wenn dann persönlich der Mist über mich ausgekübelt wird und ich nichts dafür konnte. Das ärgert mich einfach.
Ja. Ich sage mal, das sind Sachen, die werdet ihr, egal wer, nie aus der Welt schaffen. Man wird immer ein bisschen, im Hintergrund wird es immer Leute geben, die sagen, was weiß denn ich, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das gehört zum Geschäft, das müsst ihr dann auch aushalten.
Also die Zeiten, wo das der Fall war, dass man heute halt den einen besser kennt und dass das Freibier beim anderen viel schöner war, die sind ganz lang vorbei. Das ist halt alles ein sehr transparentes, juristisch hochbeleuchtetes Verfahren, dass all diese Dinge, wo man früher gesagt hat, geht in der mir jetzt einmal da so irgendwie, das ist lang vorbei. Und das ist auch gut so, das finde ich auch richtig so. Weil da gibt es eben keine Erbhöfe, die man sich da ererbt hat und dann bleibt er da, egal ob es gut oder schlecht ist. Und das ist das Wichtigste, profitieren deren diejenigen, die auf die Wiesen gingen, weil sie jedes Jahr eine bessere Qualität, jedes Jahr eine bessere Wiesen kriegen.
Jetzt haben wir diesen Wahnsinnskonzertsommer in München gehabt oder fast oder ist schon fast vorbei, noch nicht ganz. Dann haben wir natürlich die Wiesen, die in 3,5 Wochen anfängt. Wann macht denn der Herr Baumgärtner eigentlich Urlaub? Kann er überhaupt weg im Sommer?
Also Anfang August habe ich mir tatsächlich einmal ein paar Tage Urlaub gegönnt. Ich arbeite gern. Ich mache meinen Beruf gern. Für mich ist es nie so, dass ich in die Arbeit gehe und sage, oh, heute habe ich schon wieder das. Es gibt manchmal Termine, die sind besser oder schlechter, aber ich mache es einfach gern. Also für mich fühlt es sich jetzt nicht an, wie ich muss in die Arbeit, sondern für mich ist eher jeden Tag schön, dass ich jetzt im Studio sitzen darf, dass wir miteinander reden können, dass ich München vertreten darf, dass ich sowas gestalten kann. Deswegen bin ich jetzt nicht so der Urlauber, der sagt, also jetzt bitte schön, ich weiß nicht mal, wie viele Urlaubstage ich habe. Das interessiert mich ja gar nicht, weil ich sage, ich nehme viel weniger, als ich wahrscheinlich hätte. Und trotzdem fühle ich mich glücklich dabei. Ja, die Familie leidet darunter, das ist auch die Wahrheit. Aber ich will, wenn ich einen Beruf habe, den auch gescheit machen. Mhm. Und man kann viel bewegen und es hat eine große Auswirkung. Also meine auch, ich kriege viel Geld dafür gezahlt und dann machst du das auch ordentlich und sauber, so wie es gehört. Und nochmal, wenn es dir Spaß macht, dann fühlt es sich halt nicht wie Arbeit an, dann brauchst du auch nicht so viel Urlaub. Da sind auch meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter immer ein bisschen unglücklich drüber, weil wenn der Chef natürlich nicht da ist, ist schon ein bisschen angenehmer. Aber meistens ist er da und dann ja, mal ein bisschen mehr machen. Mhm.
Naja, und jetzt muss er ja wie gesagt vor allem da sein, weil es jetzt in der Endspurt geht. Die Wiesen selber, Sie waren letztes Jahr zu Gast, da haben wir uns nach der Wiesen unterhalten. Nach der Wiesen ist immer vor der Wiesen irgendwie, gell? Und da haben Sie mir gesagt, in der Zeit halten Sie sich quasi am Wasserglas fest. Da geht nichts mit Alkohol. Also das geht einfach nicht. Das geht mit dem Job in dem Moment nicht zusammen. Gell?
Das ist vielleicht auch altersbedingt. Mir juckt es jetzt auch gar nicht mehr so sehr, dass ich jetzt sage, oh, das juckt mir jetzt noch da ein Maß und da ein Maß. Das war früher anders, wie ich jünger war. Aber da ist halt, jetzt sagen wir vielleicht auch altersbedingt, ich weiß gar nicht. Aber die Wiesn ist für mich Arbeit, Punkt. Die Wiesn ist für mich sicherlich auch viele Gespräche führen und sicherlich auch viel zuhören und zuschauen, einfach um rauszufinden, was läuft gut, was läuft schlecht, natürlich auch repräsentieren. Und ich glaube, das macht es jetzt nicht wahnsinnig gut, wenn du jetzt dann zu einem Termin kommst und schon vom vorherigen Termin leicht angesäuselt bist und sich der Gesprächspartner, der meistens zu Beginn des Termins ja noch nüchtern ist, dann sagt, oh, wie zwack, was ist denn das für einer? Das gehört sich nicht, das darf ich selber als
respektlos empfinden.
Derjenige, der Besuch bekommt, als respektlos empfinden. Und deswegen ist, glaube ich, schon richtig, wenn man das Ganze nicht macht. Gibt ja kurz alkoholfreies, dieses Jahr gibt es auch.
Ganz kurz alkoholfreies.
Ja,
alkoholfreies.
Wir nennen die Marke nicht. Wir nennen die Augustiner nicht, nein. Aber es gibt, wir haben super Biere in München, wir haben super alkoholfreie Biere in München, wir haben auch kurz Wasser in München, egal ob es das Tafelwasser
ist. Die Trinkbrunnen sind auch wieder aufgestockt worden. Das ist wichtig, finde ich tatsächlich, wirklich, diese Trinkbrunnengeschichte.
Und es gibt wunderbare österreichische Brause mit viel Koffein drin, die trinke ich auch ganz gern. Deswegen, also mir geht es zum Trinken jetzt nicht aus und der Spezi ist manchmal echt eine Lösung. Also für mich ist wichtig auf der Wiesn arbeiten, ist nicht gleich trinken.
Und, aber essen hoffentlich.
Naja, das sehe ich bei mir auch.
Schon.
Das sehe ich bei mir auch. Wir haben jetzt mal schon für den Wahlkampf einmal ein bisschen in die Zukunft geschaut und ein Slogan war dann Baumgärtner, eine runde Sache. Ja, ich esse halt gern, das sieht man, da stehe ich ja dazu. Das ist für mich Genuss und vor allem ist es einfach.
Kannst du zur Händelfraktion oder zur Schweinsbratenfraktion?
Also eher Händel, weil am liebsten ist ich dann natürlich die Kruste, der Rest kommt dann auch hinterher, wenn die so schick knackt und so
oder
richtig resch ist.
Gute Enten kriegt man ja auch.
Ja, da gibt es also so mit Blaugrat, Rehrücken und Anten und so. Oh, und wenn es dann so dieses zimtige Blaugrat in einem Zelt drin hast, da sage ich jetzt nicht, wer es ist, aber der kann das Blaugrat wirklich so gut knackig, frisch, trotzdem mit seinem Zimtgeschmack dahinter. Also da ist das Blaugrat schon fast besser als das Fleisch. Und dann noch so ein richtig geiler Knödel dazu. Oh, ja. Also es gibt auf der Wiesn viel zu entdecken. Meistens steht das Brotzeitbrätl da und der Brezen ist da, der Oberarzt und der Brezen mit ein bisschen Zwiebel drauf. Also wenn du das jetzt so hörst und dir so überlegst, so wie das dann ausschaut, ich bin ja so ein Bildermensch, dann denke ich mir, ja, das war halt schon eigentlich ganz nett, aber das kommt alles. Und ich freue mich drauf, auf die Gerüche, auf die Geräusche auf der Wiesn, auf den Eindruck. Das ist, wenn man das beruflich mitmacht, sieht man es aus einer ganz anderen Perspektive. Und jeder, der das mal beruflich gesehen hat, den fesselt das, den fasziniert das.
Absolut. Und das war jetzt interessant. Ich habe jetzt auch einen Küchenchef einmal da gehabt, der eine ganze Kochbrigade da befehligt. Und der hat gesagt, er hat ganz viele Wiederholungstäter. Der braucht, ich glaube, er hat gesagt, 50, 60 Köche braucht er. Und sagt, er merkt sofort nach dem ersten Tag, wenn einer neu im Team ist, sagt er, entweder der kommt und sagt, ich ziehe das jetzt durch, aber du siehst mich nie wieder. Oder sie finden es unglaublich spannend und sagen, kannst mich für nächstes Jahr gleich wieder auf die Listen schreiben, ich komme wieder.
Ja, das ist so. Das ist auch in der Verwaltung so, wir haben keinen einzigen Kollegen, Kollege, der sagt, auch wie zwei, ob ich mir jetzt echt täuscht, was ich da zum Tor habe. Und das ist ein harter Job, weil er ist logischerweise nach regulärem Dienstschluss. Er ist mit teilweise Nachtdiensten. Also das ist alles andere, als was du dir im öffentlichen Dienst erwartest. Aber es ist natürlich bei die Wirte vor allem, also die Küche ist eine scheißharte Arbeit. Das ist echt wirklich Stress. Das ist heiß. Also gerade wenn du zwischen die Händelgrills drinstehst, die Händel rausnimmst oder rein tust, das ist nicht bloß Backofen, sondern das ist Backofen im Quadrat. Es ist Stress, weil du in die, man muss sich das mal vorstellen, eine Zeit mit 9, 10, 11.000 Leuten kommt Reservierung um 11 Uhr und die wollen auf den Schlag alle 10, 11.000 Leute gleichzeitig was zum Essen und zum Trinken haben. Und dann muss er so eine relativ kleine Küche das Essen frisch in hoher Qualität ausbringen. Da brauchst du viel Organisation und da geht es echt im Akkord zu.
Gute Nerven brauchst du vor allen Dingen.
Und da habe ich hohen Respekt vor den Leuten, die in der Lage sind, absolut, diesen Stress durchzustehen. Ja, es wird gut Zeit, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber es ist halt ein Arbeitsplatz, wo du das nicht sagst, du hast einen schönen Spind und eine schöne Duschen und sowas. Das hat alles auf der Wiesn halt einfach auch keinen Platz. Und deswegen sage ich immer, bin jedem dankbar, der darauf arbeitet und ich verstehe es auch, dass er wiederkommt und ich freue mich dafür, dass die Leute wiederkommen wollen, weil es echt ein Virus ist, der einen beseelt, wenn man das einmal gesehen und mitgemacht hat.
Gibt es einen Lieblingsplatz in einem Zelt, außerhalb vom Zelt, wo ich sage, wenn ich mal 5 Minuten für mich habe oder mal schnell durchatmen will oder das inhalieren will, dieses besondere Flair, dann gehe ich da hin.
Da gibt es verschiedene Plätze, also je nach Tageszeit. Ich sitze Vormittag, Mittag gerne im Augustiner, weil die Musik noch nicht so laut ist. Man kann sich mit Gesprächspartnern auch gut unterhalten. Es gibt auch viele Themen, die man mal durchdiskutieren muss. Die Hausburg vom Augustiner, legendär gut. Ich sitze wahnsinnig gerne im Schottenhammer auf der Stadtratsempore oben, weil da sehe ich natürlich viel politische Leute auch. Das gehört ja auch dazu, dass man Nähe hört und kommuniziert. Mir gefällt es so, da ist auch viel, sage ich mal, Generalkonsule, Kirchen, Verbände, Leute, die da sitzen. Das ist ja unser städtisches Refugium. Und wenn es dann so Richtung 8, 9, 10 Uhr abends geht, dann stehe ich ganz gern beim Käfer hinten auf dem Balkon und schaue einfach einmal auf Bavaria, trinke ein Spezi und lasse das einfach alles einmal sacken. Und natürlich siehst du auch wahnsinnig viel von den Münchner Wirtschaftsbosse, die da ein- und ausgingen. Das ist es immer so nach Tagesform. Beim Augustiner treffe ich den Münchner, die Münchnerin. Beim Schottenhammer ist es genauso, vor allem für junge Leute auch. Beim Käfer ist so die Abteilung Wirtschaft und als Wirtschaftsreferent ist Kommunikation das A und O. Und natürlich hast du eine gute Gelegenheit, dass du mit Leuten alle an dir schon vorbeilaufen, du kurz sagst, passt alles, passt es nicht. Ist man vielleicht mit irgendwas auf dem falschen Dampfer, was jetzt jenseits der Wiesen ist. Also das ist wie Speed-Dating.
Ist es eigentlich schon hauptsächlich das Feiern, das Miteinander oder wird auf der Wiesen auch, werden da Geschäfte gemacht? Gibt es Networking? Beides miteinander?
Ich habe immer gesagt, die Wiesen ist der ideale Platz, um Geschäft zu machen. Das haben mittlerweile auch viele Firmen kapiert. Denn es geschieht ja auf so einer engen Bierbank etwas, was man normal an einem Tisch überhaupt nicht hat. Da hat man so einen Abstand zueinander, so eine soziale Distanz.
Ja, und dahinter sitzt man schon Popo an
die
Popo,
die bricht natürlich auf der Wiesen Popo auf Popo, völlig richtig. Sofort auf und nach der zweiten, dritten Maß Bier bricht es noch mehr auf. Und plötzlich ist etwas weggefallen in einer sozial adäquaten, in einer sozial gutierten Art und Weise, was du in einem normalen Wirtshaus nie hättest. Und da redet man dann plötzlich mit dem Kollegen, man ist per Du und der Chef spricht mit dem Pförtner, in Anführungsstrichen. Und es geschieht eine Verbindung, die man auf einem normalen Setting in einem normalen Wirtshaus nicht kriegt. Und deswegen sage ich, wie leid geht's mit euren Kunden, mit potenziellen Kunden, mit Mitarbeitern auf die Mittagswiesen. Denn gerade die Mittagswiesen ist etwas, was noch nicht so voll ist. Da hat man dann auch jetzt nicht die Verpflichtung, dass man am Abend da ist. Viele Leute sagen, ich will am Abend nicht fürs Geschäft irgendwas machen, weil das ist meine Freizeit. Man kann dann nur da bleiben, man muss nicht da bleiben. Man kann aber für echt vergleichsweise wenig Geld die Leute total glücklich machen. Mitarbeiter, Kunden, potenzielle Kunden. Einfach einem Betrieb einmal Danke sagen für geleistete Arbeit. Und es bleibt was übrig, eben weil dieser Bruch der sozialen Distanz so gelebt und so bekannt ist. Und man sagt, danach ist es ein anderes Miteinander, ein besseres Miteinander.
Vielleicht noch eine Empfehlung vom Wiesenchef für Leute. Man kann sehr viel Geld ausgeben auf der Wiesen, sehr viel. Man kann es aber auch ein bisschen günstiger haben, wenn man sagt, ich möchte es mitnehmen, aber mein Budget ist doch ein bisschen beschränkt. Was mache ich denn da?
Also ich komme jetzt auch nicht aus dem goldenen Löffel daher und früher war die Wiesen für uns was schon was Besonderes war, wenn man auf die Wiesen gegangen ist. Wir sind ganz selten in Bierzelten reingegangen, weil das einfach in meiner Kindheit einfach nicht drin war. Die Mutter war alleinerziehend und wir haben Kredit zum Zahlen gehabt und es war einfach nicht großzügig. Also nicht großzügig im Sinne von, es war nicht viel dort. Mama hat immer gespart und wir sind dann natürlich auf die Wiesen gegangen und ich habe dann immer meinen roten Apfel gekriegt, meinen glasierten roten Apfel. Mandeln waren natürlich hoch im Kurs. Meistens entweder ein Brezen oder ein Fischsemi. Das sind Dinge, die man kriegt. Das ist immer ganz lustig, wenn Amerikaner oder teilweise Österreicher mich reingefragt, ja, was zahlt man da Eintritt? Nein, auf der Wiesn braucht man keinen Eintritt zahlen. Sondern das Gelände ist für jeden frei begehbar, mit Ausnahme vielleicht einmal Überfüllung, aber das ist 2% der Zeit der Fall. Und man kann einfach einmal die Gerüche, die Geräusche, die Stimmung aufschnappen und jetzt sage ich mal, dritten Mandeln für 3, 4, 5 Euro, ein Fischsemi für 4, 5 Euro, das kann man auf jeden Fall machen. Die alte Wiesen ist immer etwas, was sich rentiert. Für ganz wenig Eintritt, 4 Euro, zahlt man auf der alten Wiesen, kann man für ganz, ganz wenig Geld fahren, 1,50 pro Fahrt. Und 1,50 pro Fahrt ist gerade jetzt einmal für Familien, die wenig Geld haben, wirklich echt bezahlbar. Da sind auch Essen und Trinken ein bisschen reduzierter im Preis. Man kann sie einfach mal in einer Bierzeit reinhocken, ohne dass man sofort Massen an Abnahmen haben muss. Da reicht einmal die Maß Bier für 2 Leute oder 3 Leute. Da ist keiner besser drum. Das ist einfach ein bisschen, sage ich mal, entschleunigter, sehr viel familiärer und sehr gut leistbar. Kurzum, auch wenn man einen schmalen Geldbeutel hat und wenn es wirklich einmal eng ist, dann kann man auf der Wiesn eine schöne Zeit haben. Und wir haben jetzt unsere Trinkwasserbrunnen über die ganze Wiesn verteilt. Das heißt, Flaschen mitnehmen, Plastikflasche, bitte keine Glasflasche, Behältnis, wo man es mitnimmt, Handtaschen und sowas, nicht mehr als ungefähr 3 Liter. Das ist die Sicherheitsbestimmung auf der Wiesn. Ein halber Liter Trinkflaschen, Plastik ist eigentlich das Ideale. Da kann man die auffüllen, da kann man an dem Wasserhahn solange wie der Nächste hinter einem in der Schlange das will, als Wasser zapfen. Und deswegen haben wir immer darauf geachtet und das war immer mein Credo, die Wiesn muss für alle da sein. Und zwar nicht bloß für die Gespickten, sondern auch für die, die wenig Geld haben und die mit der Familie auf die Wiesn gingen. Und jetzt sind wir mit 20, 30, 40, 50 Euro mit ein bisschen Mandeln, glasierten Apfel glücklich werden müssen, weil es halt einfach sie nach der dicken Strecke müssen. Und auf der alten Wiesn wird man das auch. Man kann die Kinder was bieten und man kann sich auch selber was erlauben, ohne dass man da noch klagen muss.
Das war das Schlusswort. In diesem Sinne wünschen wir der Wiesn 2024 viel Erfolg, alles Gute, vor allem, dass es friedlich bleibt. Vielen Dank für den Besuch im Studio und nur durchhalten jetzt, gell?
Herzlichen Dank.